Die Masse staunt über solche Unternehmungen. Jeder glaubt, dass man ungemein dabei profitieren könne, denn sonst begreift ja niemand, wie sich die reichsten und ersten Häuser darauf einlassen mögen. Jeder will sich an diesen Spekulationen beteiligen. Die Lust an den neuen Unternehmungen wird allgemein. Zu Spekulationen in Waren, in Fabriken und ähnlichen Dingen gehören Kenntnisse, die mancher nicht besitzt. Ein Eisenbahngeschäft ist jedem zugänglich. Ein Fetzen Papier, eine Unterschrift und ein wenig Kredit, das reicht hin, um Geschäfte in die Tausende hineinzumachen. Und gerade wie Weiland bei den Tulpenschwindeleien in Holland, wie bei den Spekulationen Laws und bei den Ereignissen von 1825 stürzen sich bald Fabrikanten, Kapitalisten, Geistliche, Advokaten, Doktoren, Bürger und Bauern, kurz, es stürzt sich fast die ganze Bevölkerung Altenglands blindlings hinein in diesen Taumel der Spekulationen, in diesen Sturm nach Gewinn, nach Verdienst, nach unendlichem Reichtum. In der Parlamentssession von 1846 gibt man der allgemeinen Wut nach und bewilligt zu den bereits bestehenden und projektierten Bahnen noch fernere 4000 Meilen, sodass sich bald die Totalsumme auf 9300 Meilen beläuft. Hiermit ist man indes keineswegs zufrieden. Während die Hälfte, ja vielleicht nur ein Drittel der projektierten Bahnen im Parlamente diskutiert werden kann, haben die erfinderischen Köpfe der Spekulanten hunderte von neuen Linien entworfen. Man unternimmt 5 Bahnen auf einmal nach demselben Orte. Es handelt sich ja nicht mehr darum, dass sie einst so wirklich gebaut werden. Nein, bis zu dem Augenblicke, wo sie geradewegs vom Parlamente zurückgewiesen werden, sollen sie nur Gelegenheit zu Käufen und Verkäufen bieten. In diesen Sturm nach Gewinn, nach Verdienst, nach unendlichem Reichtum. In der Parlamentssession von 1846 gibt man der allgemeinen Wut nach und bewilligt zu den bereits bestehenden und projektierten Bahnen noch fernere 4000 Meilen, sodass sich bald die Totalsumme auf 9300 Meilen beläuft. Hiermit ist man indes keineswegs zufrieden. Während die Hälfte, ja vielleicht nur ein Drittel der projektierten Bahnen im Parlamente diskutiert werden kann, haben die erfinderischen Köpfe der Spekulanten hunderte von neuen Linien entworfen. Man unternimmt 5 Bahnen auf einmal nach demselben Orte. Es handelt sich ja nicht mehr darum, dass sie einst so wirklich gebaut werden. Nein, bis zu dem Augenblicke, wo sie geradewegs vom Parlamente zurückgewiesen werden, sollen sie nur Gelegenheit zu Käufen und Verkäufen bieten. Unaufhaltsam wälzt sich daher der ganze Schwindel seiner Katastrophe entgegen. In London sitzen 100 Zeugen für eine Bahn und 100 Zeugen dagegen in einem und demselben Wirtshause. Sie ziehen die Sache in die Länge, verdienen 5 Pfund Sterling jeden Tag dafür und freuen sich ihres Lebens. In Manchester debattiert man im Dezember bei dem größten Schneegestöber auf offener Straße bis 11 Uhr nachts über eine Bahn, deren Bau ein wirklicher Wahnsinn gewesen wäre. In Leeds muss der Platz vor der Börse durch die Polizei im eigentlichsten Sinne des Wortes von Spekulanten gereinigt werden, damit die Post passieren kann. So geht es an fast allen großen und kleinen Orten. Man weiß zuletzt gar nicht mehr, wie groß die Summe aller Unternehmungen ist. Ein Mensch, der früher Direktor einer einzigen Bahn war, er ist plötzlich Direktor von 6, 8 oder noch mehreren. Niemand kann oder will zuletzt mehr Rechenschaft über das Vorgefallene ablegen. Da unternimmt die Times diese Herkulesarbeit. Man zählt die Summe sämtlicher Spekulationen zusammen und es findet sich, dass man bis zu dem fast unglaublichen Betrage von 600 Millionen Pfund Sterling fortgeschritten ist. Die Sache hatte ihren Gipfel erreicht. Sie sollte bald zusammenbrechen. In London hatten die Direktoren der Bank von England schon am 16. Oktober 1845 der Handelswelt eröffnet, dass das Minimum des Diskontos in Zukunft 3% sein würde. Für den Augenblick hatte dies einen wahren Schrecken in der City verbreitet. Denn an seiner Bank hängt der Engländer mit einem wirklichen Aberglauben. Die Direktoren haben kein Vertrauen mehr in die Geschichte, hieß es. Sie wollen der Spekulation den Zügel anhängen. Bald wird alles vorbei sein. Sauf qui peut. Viele Spekulanten waren indes anderer Meinung. Was macht es, wenn das Geld auch 0,5% teurer wird, sagten sie. Verdienen wir nicht bei jeder Spekulation unsere 30 bis 40%? Sie hatten nicht ganz Unrecht. Die besonnenen Kaufleute blieben aber bei ihrer Meinung. Und wunderbar schön entwickelte sich jetzt bald jene entsetzliche Krise, die wir gegen den Oktober 1847 endlich in ihrer ganzen Blüte zu bewundern hatten. Das Erhöhen des Diskontos der Bank von England als Wendepunkt der Spekulation festhaltend, fingen nämlich die übrigen Kapitalisten an, dem gegebenen Beispiel zu folgen. Kam jemand, der bares Geld verlangte, sei es für den Betrieb eines regulären Geschäftes, für Einzahlungen im Bau begriffener Bahnen oder für die in manchen Fällen bis zu 20.000 Pfund sich belaufenden Kosten eines vor das Parlament gebrachten Eisenbahnplanes, so schnürten sie unwillkürlich ihre Beutel etwas fester zu. Die Unbehaglichkeit, welche die Maßregel vom 16. Oktober mit sich gebracht hatte, verwandelte sich durch diese Hartnäckigkeit der Privatbanken allmählich in Misstrauen. Das Misstrauen verwandelte sich in Furcht, der Schrecken des 16. Oktober wiederholt sich plötzlich. Nach kurzer Unterbrechung entsteht derselbe Lärm, dieselbe Angst. Es ist mit einem Male, als ob alles Vertrauen aus dem Handel verschwunden wäre. Und hinunter purzelt der Kurs aller Aktien mit einer solchen Schnelligkeit, so unerwartet, so unvorhergesehen, dass Tausende von Menschen, die noch eben im Gefühle des Reichtums und der Wohlbehebigkeit auf die Börse stolzierten, als Bettler wieder nach Hause zurückkehren. Übergehen wir den Jammer, den diese plötzliche Wendung der Dinge für einen großen Teil der Bevölkerung mit sich brachte. Er hat auf die fernere Gestaltung der englischen Verhältnisse auch nur momentanen Einfluss. Einzelne Individuen sind hart getroffen, dem Ganzen schadet es wenig, das Geld hat nur seine Besitzer gewechselt. Auch die Summen, welche man für die im Bau begriffenen Bahnen in die Erde steckt, machen das Land nicht unglücklich. Der Lohn wird dem Arbeiter ausbezahlt. Der Arbeiter trägt sein Geld zum Krämer, der Krämer übermacht es dem Händler dem Fabrikanten, der Fabrikant dem Bankier und so fließt es zu jener Quelle zurück, aus der es ursprünglich heraussprudelte. Aber, so fragt man sich mit vollem Recht, wo bleiben denn eigentlich die schlimmen Folgen der ganzen Spekulation? Nichts ist leichter zu beantworten. Es bleibt das Misstrauen, jawohl, das Misstrauen. Der Kredit bleibt erschüttert, das Vertrauen ist untergraben, der Handel ist gelähmt. Nur mit Entsetzen streckt ein Bankier Geld an jemanden vor, von dem er weiß, dass er einst in Eisenbahnen spekulierte. Nur mit Schrecken und Grausen diskontiert er einen Wechsel desjenigen, der in der unseligen Schwindelei verwickelt war. Je mehr man auf die Börsen der Geldaristokratie losstürzt, desto fester verschließen sie sich. Mit dem steigenden Diskonto, dem Barometer aller Handelsglückseligkeit, steigt die Not, steigt die Verzweiflung. Sie erreicht ihren Gipfel, als die ersten Handlungshäuser Londons 20% Zinsen bezahlen müssen. Soweit die Eisenbahnspekulation. Besprechen wir jetzt die zwei fernen Hauptmomente der neueren englischen Geschichte. Die schlechte Ernte und die Freihandelsmaßregeln. Sie sind zu sehr ineinander verkettet, als dass wir sie einzeln behandeln möchten.